Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben vergangene Woche oder das vergangene Wochenende eigentlich uns viel Gedanken gemacht über Sehnsucht. Angefangen und angestoßen auch durch den Impulstag an dem Samstag. Dann haben wir letzte Woche hier im Gottesdienst viele Erlebnisberichte gehört, was Sehnsucht mit uns im Herzen macht. Heute geht es darum, noch einmal Revue passieren zu lassen, vielleicht für uns persönlich im Kopf und im Herzen. Was hat das eigentlich für eine Auswirkung gehabt, diese Sehnsucht? Das Thema Sehnsucht, die Gedanken Sehnsucht. Und wie ist das eigentlich heute, hier und jetzt mit deiner Sehnsucht? Welche Sehnsucht bewegt dich? Gibt es sogar eine Sehnsucht nicht nur für heute, hier und jetzt, sondern auch eine Sehnsucht nach dem, was einmal kommen wird? Sehnsucht gründet ja auf biblische Zusagen und Verheißungen, also Versprechungen Gottes. Und Gott hat uns vieles in unser Leben hineingesprochen. Und die Frage ist, haben wir Sehnsucht nach dem, was Gott uns versprochen hat? Sehnsucht nach dem, was kommen wird? Da ist ja vieles, was uns schon in der Bibel einerseits vorausgesagt, aber auch bestätigt wurde. Jesus von den Toten auferweckt. Und mit Christus werden wir, wenn wir uns an ihn hängen, wenn wir an Jesus glauben, werden wir mit ihm von den Toten auferstehen und ewiges Leben hat Gott uns versprochen, diejenigen, die Kinder Gottes schon sind, weil sie die Vergebung und die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus in Anspruch genommen haben. Und jetzt wissen wir auch, dass Jesus wiederkommt. Er kommt wieder und diese Erde wird einmal vergehen, aber er nimmt uns ins ewige Leben in eine neue Erde und einen neuen Himmel und Erde. Das sind alles Verheißungen. Haben wir Sehnsucht nach dem, was kommt? Fragezeichen. Können wir das glauben? Ja, wir können das glauben, weil der Geist Gottes in uns tatsächlich diesen Glauben bewirkt. Und ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen, der heute als Predigtgrundlage gilt, und zwar aus 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und ich habe uns das mitgebracht hier an der Wand nach der Basisbibelübersetzung. Wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht und wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden ja nicht nackt dastehen, wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Doch solange wir noch in diesem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach drüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns darauf vorbereitet. Er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. So sind wir in der Lage, in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was einmal kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn leben. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Das gilt, ob wir schon zu Hause bei ihm sind oder noch hier in der Fremde leben. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient. Es hängt davon ab, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Als ich diesen Bibeltext gelesen habe, dachte ich, es sprudelt so von Paulus, der an die Korinther, an die Gemeinde schreibt, eine solche Sehnsucht aus nach dem, was kommt. eine Sehnsucht, wo er weiß, ich bin eigentlich, ich gehöre nicht hierher, aber ich werde einmal woanders sein, wo es mir viel besser geht, wo ich in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Gott leben werde. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir, die wir uns an Jesus halten und an Jesus glauben und das ewige Leben in uns tragen, Unsterblichkeit in uns haben? Und zwar durch den Geist Gottes, der uns als Unterpfand gegeben ist? Wo bist du zu Hause? Du kannst jetzt sagen, ich wohne in Rendsburg oder in Großwittensee oder in Elsdorf oder wo auch immer. Aber geografisch gesehen, ja, da wohnst du, da bist du zu Hause. Das ist vielleicht sogar auch deine Heimat hier auf Erden. Aber innerlich könnte es ja auch sein, dass du eine Sehnsucht nach der wahren Heimat, nach einem neuen Zuhause hast. Das muss ja nicht physisch sein. Also ich habe ja auch manchmal ein bisschen Heimweh so in die Ferne. War ja jetzt auch wieder da, ist auch wieder gut jetzt. Bin auch wieder gerne hier. Aber gibt es auch eine andere Sehnsucht? Es ist noch nicht so lange her, da habe ich auch darüber mal mich im Gemeindebrief geäußert, wenn ich gefragt werde, wo ist eigentlich deine Heimat? Dann ist ja immer so die Frage, ja, ist das jetzt geografisch gemeint? Ich denke dann oft an den Ort, vielleicht ist da gemeint, wo ich aufgewachsen bin. Aber für mich ist das eigentlich nicht Heimat, weil ich habe da so gut wie keinen Bezug mehr zu. Meine Eltern wohnen nicht mehr da, ich wohne nicht da. Die Gegend ist mir zwar vielleicht vertraut, aber die Menschen, die dort sind, sind mir eigentlich fremd geworden. Ich habe keine Beziehungen mehr zu dem Ort, wo ich groß geworden bin. Wo ist meine Heimat? Wo ist meine Sehnsuchtsheimat? Wo bin ich zu Hause? Zu Hause bin ich da, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo ich mit Menschen unterwegs bin. Das Leben hier, aber wie wird es zukünftig sein? Ein Leben, wo ich nicht nur mit Menschen, sondern vor allen Dingen mit Gott Gemeinschaft habe, mit Gott leben darf. Wo treibt es mich hin? Wo ist dein Zuhause? Wo ist deine Heimat? Wo bist du zu Hause? Sind wir hier, fühlen wir uns hier in der Fremde und sehnen wir uns nach dem, was da einmal kommt? Ich finde es interessant, dass unser Text anfängt mit den Worten, wir wissen ja. Das ist natürlich eine Frage, was wissen wir denn eigentlich? Wissen wir, dass wir eben hier nicht hingehören oder wie unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Das wissen wir. So wird es uns hier in dem Bibeltext gesagt. Mit anderen Worten, ein Zelt ist ja etwas, was nicht bleibend ist. Interessant ist, dass dieses Wir wissen ja auch schon in dem Kapitel vorher, ein paar Verse vorher auch schon vorkommt. Da heißt es, wir wissen ja, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Und somit wir auch mit ihm zusammen von den Toten auferweckt sind. Also, dass wir die Gewissheit, und in Gewissheit steckt ja auch schon das Wort Wissen drin, dass wir die Gewissheit haben, dass wir wissen, da ist Unsterblichkeit in unserem Leben, wenn wir uns an Jesus halten, der auch von den Toten auferstanden ist. Und mit ihm werden wir auch auferstehen. Und interessant ist auch, in dem Kapitel 5, Vers 11, also ist der nächste Vers nach unserem Predigtext, da heißt es auch, wir wissen ja, dass wir mit Ehrfurcht vor dem Herrn leben und andere Menschen für Jesus gewinnen sollen. In ihnen auch diese Sehnsucht wecken sollen, dass sie auch wissen, Jesus ist für sie gekommen, um Unsterblichkeit in ihr Leben, nämlich ewiges Leben hineinzulegen. Wenn wir jetzt bei unserem Bibeltext bleiben, wir wissen ja, dass unser Leben hier auf Erden vergänglich ist. Und da wird dieser Vergleich mit dem Zelt gegeben. Wir waren ja jetzt im Sommer auch im Urlaub unterwegs, hatten dieses Jahr im Sommer nicht ganz so viel Zeit. Wir haben unser Zelt eingepackt, was Nathalie und ich zur Hochzeit uns gekauft haben. Also nach der Hochzeit und sind dann los, und dieses Zelt hatte jetzt eben schon so 15 Jahre auf dem Buckel. Da haben wir hier mal was reparieren müssen. Gut, es ist jetzt auch schon durch die Welt gereist und wir haben es auch an Orten gehabt, wo die Sonneneinstrahlung sehr stark war. Das heißt auch, es war schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und als wir das jetzt im Sommer aufgebaut haben, ist uns wieder was gerissen und wieder was kaputt gegangen. Und da war so ein bisschen, ihr kennt das sicherlich von Zelten, da kommt oft schnell Schimmel dran, wenn man es nass einpackt. Also Zelt ist immer so eine Sache für sich. Und es hält nicht für ewig. Und als wir jetzt Felix in Namibia besucht haben, da hat er uns auch gezeigt, dass sein Zelt, mit dem er unterwegs ist, diese Außenhülle, auch kaputt gegangen ist. Er hat jetzt Flickzeug in Kapstadt organisiert. Mal die Frage, wie lange das hält. Aber Zelte sind eben vergänglich. Es ist eine Hülle, die angegriffen wird, weil man muss sie flicken, da ist vielleicht Schimmel oder anderes dran. Manchmal, wenn man ein Zelt auspackt und man hat es lange nicht ausgepackt, flattern einem vielleicht die Motten entgegen. Ja, es ist, wenn wir so das im übertragenen Sinne mal verwenden, ist unser Leben nicht auch ein geflicktes Leben? Eine geflickte Hülle, weil ständig irgendwie etwas in unserem Leben passiert, was uns kaputt macht? Woher kommen diese Flicken? Durch Schuld, durch Versagen? Und der Bibeltext spricht davon, dass diese äußere Hülle, dieses Zelt, das ist uns manchmal so schwer, obwohl eigentlich ein Zelt sollte ja leicht sein, man will es ja mitnehmen, ne? Und diese Außenplane ist oft ja auch leichtes Material. Und trotzdem stöhnen und seufzen wir unter dieser Last an Hülle. Es ist eine angegriffene Hülle, wir haben ein versuchtes Leben. Es ist angegriffen, dieses Leben. Und der Bibeltext, der Paulus spricht davon, dieses Zelt ist nur eine vorübergehende Behausung. Wir werden einmal dieses Umherziehen sozusagen sein lassen. Dieses rastlose und ruhelose Leben wird ein Ende haben. Und wir werden eine feste Behausung haben, die nicht aus Menschenhand gebaut ist, sondern von Gott selbst. Wir haben eine hier keine bleibende Stadt, so steht es im Hebräerbrief, aber eine zukünftige suchen wir. Suchen wir und haben Sehnsucht danach, nach dem, was eben kommt. Sehnsucht nach einer festen Behausung. Ein neues Zuhause im Himmel. In den Himmeln steht eigentlich im Urtext, im Plural. Also es wird etwas Neues passieren. Sehnsucht nach einem Leben ohne Flicken, ohne Seufzen und ohne dieses kraftraubende Stöhnen. Wir haben Sehnsucht nach Frieden, und da wird unsere Sehnsucht nach Frieden gestillt. Und der Johannes, der sagt schon in der Offenbarung über die neue Erde und über diesen neuen Himmel, und Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird keine Krankheit und keine Schmerzen in dieser neuen Welt geben. Gott macht alles neu. So lesen wir es in Offenbarung 21. Haben wir diese Sehnsucht nach diesem Neuen, dass wir das alte Zelt ablegen können und in eine neue, feste, bestehende und beständige, ewige Heimat hineingehen? Paulus schreibt, wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand bekommen. Sozusagen eine Versicherung, ein Pfand, dass wir vorzeigen können, hier, ich gehöre dazu, ich habe das ewige Leben, weil Gott es mir geschenkt hat. Und der Heilige Geist gibt uns auch immer wieder neu die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und er gibt uns auch, hält unsere Sehnsucht und all das am Leben, dass wir Sehnsucht danach haben, in dieses Leben einzugehen. Es ist sozusagen ein Vorschuss auf die Ewigkeit, auf dieses Neue, was Gott schafft. Und wir spüren in diesem Text, wie sehr der Paulus diese Sehnsucht hat, dass er das Neue jetzt schon bekommt. Am liebsten würde er gar nicht das alte Zelt ablegen, sondern gleich das Neue überstülpen und alles, was vergänglich ist, das wird ins Neue übergehen, so schreibt er das hier in diesem Text, dass das Vergängliche im neuen Leben aufgeht. Das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Dass das Leben, das Sterbliche, Vergängliche einfach verschlingt. Dann merken wir, wie kraftvoll und wie viel stärker das Leben eigentlich ist, als stärker als der Tod. Denn Jesus ist ja von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Das Leben ist größer als der Tod. Und der Paulus hat die Sehnsucht, eben gar nicht sterben zu müssen, sondern die Wiederkunft von Jesus mitzuerleben. Wie ist es bei uns? Haben wir diese Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt, dass wir endlich in das uns Verheißene, Versprochene, das, wo der Heilige Geist uns am Leben erhält, diese Hoffnung, dass wir das tatsächlich erleben? Haben wir diese Sehnsucht, dass Jesus endlich wiederkommt? Sehnsucht fordert in diesem Punkt auch eben Geduld. Was hält uns eigentlich im Glauben? Ich denke, es ist die Zuversicht durch Hoffnung. Eine Zuversicht, von der auch dieser Bibeltext spricht in Vers 6. Eine Zuversicht in jeder Lage. Wir sind zuversichtlich, sagt Paulus. Das lesen wir sogar zweimal in diesem Text, später nachher in Vers 8 nochmal. In jeder Lage, sagt Vers 6, sollen wir zuversichtlich sein. Nein, eigentlich sollen wir nicht, sondern da ist ein Ausrufezeichen da hinten. Er sagt, wir sind zuversichtlich in jeder Lage. Und trotzdem merken wir doch, dass tatsächlich vieles in dieser Welt an Not, an diesem geflickten Zelt, was wir auch an unserem eigenen Leben spüren, dass es das so überschatten will, diese Sehnsucht und diese Zuversicht und diese Hoffnung auf das, was kommt. Zuversicht heißt doch, wenn wir dieses Wort einmal ein bisschen näher beleuchten, guten Mutes sein. Oder wenn wir sagen, da steckt das Wort Sicht hin, wir schauen, wir sehen zu, hin auf Jesus. Zuversicht bedeutet Hoffnung auf Jesus setzen. Guten Mutes zu sein, weil ich meine Hoffnung auf Jesus setze, weil ich ihn anschaue. Unser Leben sollte und ist doch auch von Hoffnung geprägt. Wir glauben, der Heilige Geist schenkt uns diesen Glauben. Der Heilige Geist lässt uns glauben. Kapitel 4 vor unserem Bibeltext. Also nicht sehen und dennoch glauben. Wir haben oft das Sichtbare eben tatsächlich so vor Augen, weil wir es tatsächlich mit unseren Augen ja auch sehen. Aber das Sichtbare, was vor unseren Augen ist, das gibt uns keine Hoffnung. Im Gegenteil, es nimmt uns oft die Hoffnung. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue oder wenn ich in diese Welt hineinschaue, wenn ich sehe, was dort alles los ist, an Unfrieden, an Krieg, an Uneinigkeit, an Lieblosigkeit, dann nimmt mir das eigentlich die Hoffnung. Sehen wir aber auf die Wirklichkeit der Ewigkeit, dass die Ewigkeit in meinem Leben Realität ist, wenn ich darauf schaue. Aber da muss ich sagen, ich sehe es ja noch gar nicht. Und da brauchen wir eben den Glauben. Und das hat ja etwas, Hoffnung ist ja mit dem verbunden, dass das, was noch nicht sichtbar ist, trotzdem Wirklichkeit ist. Eine Frau, die schwanger ist, da sieht man das Kind ja auch noch nicht. Und trotzdem sind wir uns dessen bewusst, dass da neues Leben heranwächst. Sie ist gute Hoffnung. Also das nicht sichtbare ewige Leben, die Wirklichkeit und Wahrheit, das wird uns durch den Glauben geschenkt. Und der Geist Gottes, der ist uns von Jesus geschenkt und der hält uns diesen Glauben am Leben. Zuversicht in jeder Lage. Wir sind eben nicht allein. In jeder Lage auf das, was kommt. Unsere momentane Lage kann uns manchmal mutlos machen und die Hoffnung nehmen. Umso mehr ist es wichtig, in diesen Lagen auf Jesus zu schauen, zuversichtlich zu sein und dass wir auf die Wiederkunft von Jesus warten, dass wir sie erwarten, dass wir Sehnsucht danach haben, auf das, wer kommt. Nicht nur was kommt, sondern auch wer kommt. Blick auf Jesus und Glauben an das, was noch nicht sichtbar ist, nämlich das ewige Leben. Zuversicht durch Hoffnung erhalten. Der Glauben ist wichtiger als das Schauen. Selig sind die nichts sehen und dennoch glauben, hat Jesus einmal zu Thomas gesagt. Also nicht zu unserem Thomas hier, sondern mein Thomas, sondern Thomas in der Bibel, der Zweifler. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. So sagt es Paulus im Vers 7 unseres Bibeltextes. Und ein dritter Aspekt hat mich in diesem Bibeltext bewegt, nämlich der Trost. Da ist so vieles ja, was uns irgendwie umtreiben kann oder verunsichern kann, aber wir lesen es eben zweimal in diesem Bibeltext. Wir leben zuversichtlich und auch der Trost kommt zweimal eigentlich in diesem Text vor. Sei getrost. Warum? Weil da ein Wandel sein wird, ein heimischer Wandel. Ich habe dich vorhin gefragt, wo bist du zu Hause? Was ist deine Heimat? Und der Bibeltext spricht eben davon, dass es einerseits, dass wir einheimisch sind. Einheimisch, das Wort kennen wir. Es gibt noch ein zweites Wort, das steht so nicht direkt im Bibeltext, aber vielleicht auch in der Wortschöpfung. Aber ich sage jetzt mal, es gibt aber auch noch dieses ausheimisch. Ist ja logisch, ne? Wenn es ein gibt, gibt es auch ausheimisch. Die Frage ist nur, was ist eigentlich damit gemeint? Denn zuerst sind wir ausheimisch vom Herrn oder von diesem neuen Leben. Es ist eben einerseits Realität, aber wir leben da ja noch gar nicht. Wir sind ja noch nicht zu Hause angekommen, sondern wir leben ausheimisch. In dieser Welt leben wir, sind wir hineingestellt. Es ist nämlich zuerst, dass wir einheimisch sind in diesem Zelt. In diesem, was uns unsere jetzige Hülle, da sind wir einheimisch. Aber wir wissen auch, dass das eigentlich nicht das Ende ist, sondern uns ist versprochen, dass da noch etwas kommt. Wir werden unser Heimat, unser Zuhause eben wechseln. Wir leben gerade ausheimisch, weil eigentlich gehören wir dahin, zu Gott, in die Ewigkeit. Wir könnten an dieser Stelle hier auch Ewigkeit schreiben. Ich hoffe, man kann das da hinten lesen. Wir haben ja hier jetzt keine Kamera da, wie beim Impulstag. Ne? Und einheimisch ist eben jetzt dieser Leib, dieses Zelt. Und dann ist es aber umgekehrt. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird plötzlich der Leib ausheimisch, weil wir werden diesen verlassen. Und wir werden einheimisch bei Gott. Und dann wird unsere Hülle, unser Zelt, wird plötzlich ausheimisch, weil wir wechseln. Und das ist das Wunderbare, dass wir diesen Ort wechseln, dass wir nicht hier bleiben, sondern diese Sehnsucht, die uns jetzt in unserem Herzen lebt, wir tatsächlich erleben werden. Dann werden wir einheimisch bei Gott sein, zu Hause ankommen. Heimisch meint Heimat finden, dort, wo wir hingehören, leben in Ewigkeit. Also diesen Trost, dass wir eben nicht hier bleiben müssen, dass unser Zelt nicht einheimisch bleibt, sondern das Zelt wird einmal ausheimisch werden. Und das, was jetzt ausheimisch ist, wird einmal heimisch werden. Wir werden bei Gott in der Ewigkeit sein. Ah, hier die Kleine. Wie bereiten wir uns auf die Ewigkeit vor? Und das sagt der Bibeltext am Ende eben auch, dass wir mit unserem Leben versuchen, Gott wohlgefällig zu leben. Dass uns das eben wichtig ist, dass wir uns darauf vorbereiten, dass die Ewigkeit einmal kommt. Es kommt der Tag, den du ersehnst. Halte durch und blicke auf Jesus, sei zuversichtlich. Und das bedeutet, wenn wir auf Jesus schauen, dass wir uns bemühen, auch nach seinem guten Rat, nach seinem Willen zu leben. Denn wir werden einmal alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und manchmal bedeutet das vielleicht auch, wenn wir Gott wohlgefällig sind, wohlgefällig leben, dass wir Nachteile in dieser Welt in Kauf nehmen müssen. Aber jeder wird einmal das bekommen, was er verdient, so sagt es der Bibeltext. Wer heute halbherzig und aus einer billigen Gnade lebt, weil er denkt, ach naja, ich kann ja tun und lassen, was ich will, Gott wird mir ja irgendwie auch immer wieder vergeben, und sich gar keine Mühe gibt, an sein Leben verändern zu lassen von Jesus, der wird einmal das auch bekommen, was ihm zusteht. Und darum sind wir aufgerufen, Gott wohlgefällig zu leben. Und darum lade ich dich ein, dir bewusst zu machen, wir wissen ja, so steht es am Anfang dieses Textes. Und darum möchte ich dir auch sagen, sei dir bewusst, Gottes Kraft, der Heilige Geist, ist in dir mächtig. Der Heilige Geist lässt uns eben glauben, erhält unsere Hoffnung, lässt uns auf Jesus sehen und ist uns als Versprechen auf das ewige Leben gegeben. Sei dir dessen bewusst. Und sei dir auch bewusst, dass du unsterblich bist. Sei dir deiner Unsterblichkeit bewusst, dass du mit Christus auferstehen wirst, dass der Tod nicht das Letzte ist. Auch wenn du irdisch hier auf Erden stirbst, wirst du mit Christus auferstehen und ewig leben. Und die Frage ist, die Jesus auch der Martha gestellt hat, glaubst du das? Bitte Gott darum, dass er dir diese Gewissheit und diesen Frieden gibt. Hab Zuversicht in jeder Lage und lass dich durch die Hoffnung oder mit der Hoffnung tragen. Und erfahre auch Trost gerade dann, wenn die Sehnsucht nach dem, was kommt, irgendwo verschütt geraten ist. Dass deine Sehnsucht nach dem ewigen Leben einmal gestillt wird. Sehnsucht nach Frieden und Gemeinschaft mit Gott wird Realität in deinem Leben. Und dass die Sehnsucht nach einem neuen Leib, der nicht von Menschenhand gemacht ist, dieses Zelt mit allen Flicken und Schimmel und Motten und was alles dazu kommt, diese irdische Hülle, nicht das Letzte ist, sondern du bekommst etwas Neues für die Ewigkeit. Hast du Sehnsucht nach dem, was kommt? Und der Friede Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahren unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.